Vor ein paar Monaten haben wir eine Predigt gehört über den Anfang von 2. Korinther Kapitel 3. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Du erinnerst dich daran, dass wir einen Brief Christi sind, geschrieben mit dem Heiligen Geist, dass er uns befähigt, ein Zeugnis zu sein, dass wir ein Zeugnis für Christus sind. Und im Grunde genommen im gesamten Kapitel geht es da um den Dienst des Heiligen Geistes, den Dienst des Neuen Bundes und was das für Auswirkungen hat auf unser Leben, was wir dadurch bekommen. Freiheit, wir werden verwandelt in sein Ebenbild und noch einige Punkte mehr. Und deutlich wird, ich muss nicht Gott gefallen, ich kann Gott gar nicht gefallen, sondern er wirkt in mir durch den Heiligen Geist und dann kann ich es tun. Und direkt danach, auf 3 folgt 4, kommen wir zu 2. Korinther Kapitel 4. Das ist das Kapitel, das wir uns heute anschauen möchten. Und zwar das Ganze sind 18 Verse. Die lesen wir durch und dann gehen wir sie Stück für Stück durch. Und dürft jetzt gerne auch damit die Stelle aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. 2. Korinther Kapitel 4. Zweiter Korinther Kapitel 4, Abvers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Darum, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Diese Verse wollen wir uns heute anschauen, manche mehr, manche weniger, und versuchen zu erkennen, was Gott dadurch in unser Leben sprechen möchte, in dein Leben, in mein Leben. Und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, da schreibt Paulus hier zusammen mit Timotheus über ihr Leben und Leiden mit Jesus. Paulus durchlebte sehr viele Tiefen und Konfrontationen, welche wir vielleicht nie oder noch nicht erfahren haben in dieser Art und Weise. Aber trotzdem können wir hier etwas ganz persönlich für uns mitnehmen. Warum? Weil Paulus und Timotheus hier immer wieder auf die Hauptperson hinweisen, durchgängig, und das ist Gott. Den Kontext von Kapitel 3, von dem wir kommen, den habe ich ja schon vor der Wortlesung gesagt. Wenn man ein bisschen übergreifender guckt, im ganzen Brief, da geht es in den ersten 7 Kapiteln oder nicht nur darum, aber auch, dass Paulus seinen Aposteldienst verteidigt. Anscheinend gab es da Menschen, die zu der Zeit gesagt haben, hey, du bist kein echter Apostel oder du bist ein falscher Apostel, du bist ein Lügner. Und da versucht er, da entgegenzutreten, das Gegenteil zu beweisen. Und im Kapitel 4 tut er das in den ersten beiden Versen. Da wollen wir gleich einsteigen. In Vers 1 stellt er nämlich klar, dass sie, und das ist durchgängig so, also er spricht immer von Paulus und Timotheus als Autor und Mitautor, dass sie sich nicht entmutigen lassen werden, trotz dieser Anschuldigungen, trotz dieser Feindschaften. Sie werden sich nicht demotivieren lassen in ihrem Dienst. Warum? Hier steht es, weil sie diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die sie empfangen haben. Und dieser Dienst, der bezieht sich auf Kapitel 3, auf den Dienst des neuen Bundes, auf den Dienst der Gerechtigkeit. Da steht zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 6, der uns, also Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Gott hat sie befähigt. Gott hat sie tüchtig gemacht. Tüchtig, um ihren Dienst für den Herrn zu tun. Und wie? Indem er den Heiligen Geist in ihr Herz gegeben hat, dass er wirkt und dies tun kann. Und das ist die Barmherzigkeit, die sie von Gott empfangen haben. Sie sind nicht auf sich allein gestellt. Gottes Geist ist es, der hier wirkt, der die treibende Kraft ist. Paulus konnte seinen Aposteldienst, der ja sehr vielfältig war, und Timotheus seinen Leitungsdienst, seinen Predigtdienst, nur dauerhaft tun, weil sie den Heiligen Geist wirken haben lassen. Ansonsten wären sie schon viel früher wahrscheinlich zusammengeknickt, hätten aufgegeben. Und weil auch du, wenn du ein Kind Gottes bist, diesen Dienst des Heiligen Geistes in dir hast, können wir das auch für unser Leben mitnehmen. Gott möchte in unserem Leben wirken. Mehr dazu wollen wir dann auch später hören. Also anstatt sich entmutigen zu lassen, schreibt er in Vers 2, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Also zusammengefasst, sie sind ehrlich und wahrhaftig. Sie versuchen nicht, irgendetwas zu verheimlichen oder zu vertuschen, zu fälschen und vor allem nicht das Wort Gottes. Und indem sie das tun, ehrlich und offen sind, empfehlen sie sich vor den Menschen, vor Gott. Der Beweis der Echtheit, dass sie tatsächlich keine falschen Diener sind, keine falschen Apostel, dass sie niemanden manipulieren möchten, ist ihre Ehrlichkeit und Offenheit. Die Wahrheit wird angesprochen und nicht vertuscht, auch wenn sie oftmals hart ist und vielleicht auch wehtut, vor allem wenn Sünde angesprochen wird. Und das ist ja eigentlich das Kennzeichen vom Wort Gottes, auch von Gott selbst, Wahrheit. Und indem Paulus und Timotheus das Wort Gottes als Basis für ihr Tun, für ihr Reden haben, für ihre Predigt, können sie nichts anderes als ehrlich, offen und aufrichtig sein. Und wie ihr wisst, wir haben das Wort Gottes auch verschriftlicht in unseren Händen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Das darf und, ja, ich will sagen, es muss uns eigentlich fröhlich stimmen. Wir haben hier eine Person, die uns nicht anlügt, nie. Er verändert sich nicht und deswegen ist sein Wort auch immer und ewig gültig. Und das bringt uns zum ersten Punkt heute. So, jetzt. Ehre sei Gott, weil er die Wahrheit ist. Ehre sei Gott, weil er die Wahrheit ist. Und zu jedem dieser vier Punkte werden es heute, die mit Ehre sei Gott beginnen, ist es natürlich primär ein Lob an Gott. Das drückt es ja auch aus. Aber gleichzeitig ist es auch eine Ermutigung, ein Auftrag und vielleicht sogar eine Ermahnung, so auch zu leben als Nachfolger Jesu, wenn du dich so nennst. Denn wir können das, nicht wir, sondern der Heilige Geist in uns. Wenn wir also sagen, wir sind Jesu Nachfolger, Jesus, der die Wahrheit ist, Gott, der die Wahrheit ist, warum sind wir so oft selbst nicht ehrlich? Oder warum vertrauen wir viel zu oft in Menschen und werden sogar verblendet dadurch? Ein Aspekt, der mir wichtig wurde, ist, erkennen wir, dass wir in dieser Welt grundsätzlich und ja auch besonders in dieser Zeit, würde ich sagen, dass es da nicht primär um die Wahrheit geht, sondern sehr, sehr viele Lügen erzählt werden. Der Gott dieser Welt heißt Satan, der ist der Vater der Lüge, das würden wir alle bestätigen, so steht es im Wort Gottes. Er hat in der Welt einen großen Einfluss. Suche ich die Wahrheit im Wort Gottes oder vermute ich sie viel zu oft in der Welt, sei es in Werbungen, in Regierungen oder in Schulen, Universitäten? Nicht, dass hier alles gelogen ist, das möchte ich nicht damit sagen, aber es geht nicht primär um die Wahrheit, wie es bei Gott der Fall ist. Und warum? Weil Satan der Gott dieser Weltzeit ist. Und Paulus und Timotheus, die machen diese Wahrheit offenbar, indem sie Gottes Wort und nichts anderes predigten. Indem sie die Sünde beim Namen nannten und die nicht einfach so stehen ließen. Zum Beispiel, ich denke da an 1. Korinther Kapitel 5, wo er ja, die Korinther konfrontiert mit der sexuellen Unmoral, die dort geschieht. Aber sicherlich war es auch bei sich selbst, haben sie die Wahrheit bei sich selbst auch oder haben versucht, wahr und ehrlich zu sein zu sich selber. Wie ist es bei dir und bei mir? Lebst du ein ehrliches Leben? Ehrlich zu Gott? Ehrlich zu deinem Partner? Ehrlich zu deinen Eltern? Ehrlich zu deinen Kindern? Und wenn dir hier Bereiche oder Situationen einfallen, in denen du nicht wahrhaftig bist oder nicht ganz wahrhaftig, etwas verschleierst, etwas schönredest, manipulierst, übertreibst, dann fokussiere. Ehre sei Gott, weil er die Wahrheit ist. Schaue auf Gott. Bitte um das Wirken des Herrn, dass der Heilige Geist genau in diese Bereiche eingreift. Ehre sei Gott, weil er die Wahrheit ist. Paulus und Timotheus Auftrag war, das Evangelium, die gute Botschaft, zu verkündigen. Sie sollten Menschen davon erzählen, ja, dass Gott sie unendlich liebt, dass Gott auf sie zugekommen ist durch Jesus Christus, dass er für sie stirbt und sein Leben für sie gibt, dass sie wieder in Verbindung mit dem Vater kommen können, damit sie in Ewigkeit errettet werden und nicht verloren gehen. Vers 3 steht, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Das Hören des Evangeliums kann bei einer Person, die Jesus noch nicht kennt, sage ich jetzt mal zwei Reaktionen hervorrufen. Das eine ist, oh, da ist was dran, das stimmt, da möchte ich mehr davon wissen, das Herz dieser Person öffnet sich. Oder es passiert gar nichts. Sie winken ab, das Evangelium hat für sie keine Bedeutung und es prallt wie gegen eine Mauer im Herzen. So ähnlich hat auch Paulus das über die Israeliten gesagt im Kapitel 3 in Vers 14, dass ihre Gedanken bis zum heutigen Tag verstockt sind, dass es wie eine Decke über dem Herzen ist, dass sie nicht erkennen, was Jesus wirklich vollbracht hat am Kreuz. Im nächsten Vers im Kapitel 4, da wird beschrieben, warum ist das Evangelium verhüllt. Satan, der Gott dieser Weltzeit, so wird er hier genannt, hat ihnen die Sinne verblendet. dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen. In Epheser 2, Vers 2 steht auch zu diesem Satan: gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also er, Satan, bewirkt, dass das Wort vom Kreuz, das Evangelium, für manche Menschen Torheit ist. Dass es sich wie ausgedachte Märchen für sie anhört. Dass die Menschen nicht das helle Licht des Evangeliums sehen, dass es gar nicht erst aufleuchtet. Es ist, als würde der Satan ihnen quasi eine Brille aufziehen, damit sie nicht das Evangelium sehen können, den Schein. Oder so eine richtig starke Sonnenbrille, kann man sich vorstellen, die Sonnenstrahlen komplett verdunkeln, ausblenden, alles andere ist aber noch sichtbar. Ja, Jesus gibt's schon. Es gibt auch Leute, die daran glauben, ist ja schön für sie. Aber das andere ist viel besser. Ich kenne da was viel Besseres. Reichtum, Geld, Reisen, Selbstverwirklichung, Medien, Schönheit. Aber die Medien sagen, was du hören willst. Und die Selbstverwirklichung schadet dir. Geld und Reisen, die erfüllen dich nicht wirklich dauerhaft. Und Schönheit vergeht auch sehr schnell. Aber trotzdem, wenn wir jetzt das da bestätigen würden, was ich jetzt gerade gesagt habe, Satan hat sehr, sehr viel Erfolg in dieser Welt mit dieser Masche. Ich kenne nicht alle von euch persönlich. Vielleicht sitzt du auch hier und bist auch gerade verblendet vom Gott dieser Weltzeit. Scheint es dir vielleicht unspektakulär, wenn ich jetzt dir diese Worte sage: Jesus hat sein Leben für dich ganz persönlich gegeben. Macht das was mit dir oder sind das einfach nur leere Worte? Jetzt hast du sie gehört. Zieh die Brille ab, schmeiß es in den Müll. Gott ruft auch dich. Was entgeht den Ungläubigen? Das ist in Vers 4b beschrieben. Sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also im Evangelium wird die Herrlichkeit Jesu beschrieben. Und nicht, weil er so ein toller Mensch war, das war er natürlich auch, aber weil er der Herr ist, weil er Gottes Ebenbild ist. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, sagt Johannes. Und er ist Gott selber. In Vers 6 spricht er noch weiter davon, ich lese dann auch nochmal den Vers: denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also Paulus beschreibt hier, was im Leben eines jeden Gläubigen passiert, wenn Gott sein Leben erfüllt, wenn dieses Licht des Evangeliums in einem Herzen aufgeht. Und diese Macht, diese Kraft, die soll uns zum Lob und zum Dank bringen. Die Verse kennt ihr sicherlich bestimmt. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und mit diesen Worten, drei Worten, es werde Licht, da erschuf Gott Licht. Und nur mit diesen Worten. Ein paar Worte und schon war die Finsternis erledigt. Und genauso wie Gott dieses Licht am Anfang der Welt erschuf mit dieser Kraft, dieser Schöpferkraft, so hat er es auch in unserem Licht, in unserem Herzen Licht werden lassen. So beschreibt es Paulus hier. Damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und diese schöpferische Kraft, die unser Denken ja voll übersteigt. Wir haben es in der Einleitung gehört über die Sterne. Diese Schöpferkraft, die können wir nicht verstehen, die können wir nicht nachvollziehen, weil wir das nicht kennen. Wir können, es kann keiner, es kann nur Gott. Diese Kraft hat auch in dir und in mir gewirkt, als Jesus in unser Herz kam. Und wir dürfen erkennen, oder wir durften erkennen, dass Gottes Herrlichkeit, welche durch Jesus offenbart wurde, dass das ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich sage, wir dürften erkennen, Aber nicht wir, weil wir so stark und clever sind oder pfiffig. Nein, weil Gott uns erleuchtet hat. Er hat uns gezeigt, was ist diese Erkenntnis? Dass er ein liebender, zum Beispiel ein liebender Rettergott ist und kein ferner, strafender Gott. Er ist uns Menschen nahe gekommen und wir können eine Beziehung mit ihm pflegen, dem allmächtigen Schöpfergott. Er liebt uns und wir sind ihm wichtig. Und was macht uns liebenswert eigentlich? Nichts. Wir sind in Gottes Augen, sage ich jetzt mal ganz hart, nicht liebenswürdig aufgrund unseres Verhaltens, aufgrund unseres Tuns, aufgrund unserer Taten und Worte, auch wenn sie noch so fromm sind. Das ist auf ganzer Linie abstoßend. Er liebt uns trotz alledem, weil wir seine Geschöpfe sind und weil er eine Beziehung mit uns haben möchte. Er liebt uns bedingungslos. Was für ein Gott! Und dies zeigte er, offenbarte er durch Jesus. Jesus war perfekt, sündlos, heilig wie sein Vater. Er war Gott. Welch ein Geschenk das ist, dass wir rein, gerecht vor ihn treten können. Ehre sei Gott, weil er uns dieses Licht im Herzen gibt. Und die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, die sind euch sicherlich nicht unbekannt. Also es war jetzt nichts Neues, was ich erzählt habe. Das ist ja der Inhalt des Evangeliums, das helle Licht des Evangeliums. Aber sind es nur Worte, die dir bekannt sind? Führen diese Dinge dich noch zum Lob und zur Anbetung? Führen diese Dinge mich zum Lob und zur Anbetung? Kannst du wirklich von Herzen sagen, Ehre sei Gott? Ich hatte ja gesagt, jedes Ehre sei Gott ist gleichzeitig auch ein Auftrag an uns, uns vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen. Geben wir dieses Licht weiter oder haben wir es bei uns drin? Ja, Ehre sei Gott dafür, aber behalten es für uns, stellen es in eine Box rein. Für uns leuchtet es zwar, aber für andere, die sehen es nicht. Lasst uns auch, wenn wir Gott Ehre geben für dieses Licht, es anderen weitersagen, in Ehrlichkeit, in offenem Herzen, damit sie auch sehen, was dieses Licht tatsächlich ist, dass sie diese verdunkelnde Brille des Satans wegschmeißen können. Und das Gute dabei ist, das ist jetzt keine Aufforderung, streng dich an, sondern diese guten Werke, das Weitergeben des Evangeliums, die sind schon für dich bereitet, vorbereitet, dass wir darin wandeln. Und wir haben Gott in uns drin, das fasziniert mich jedes Mal, wir haben Gott in uns drin durch den Heiligen Geist und er will diese Dinge wirken. Wir müssen gar nicht von uns aus, von unserem Menschen her Kraft haben dafür. Wir müssen es zulassen. Und genau das taten auch Paulus und Timotheus. Sie ließen sich gebrauchen von Gott durch den Heiligen Geist. In Vers 5 steht, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Sie sind nur Boten, Diener, die die gute Nachricht überbringen. Sie lassen den Heiligen Geist durch sich wirken, damit diese gute Nachricht auf fruchtbaren Boden fällt. In 1. Korinther 3, Vers 5 steht, wer ist denn Paulus? Wer ist Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat, Ehre sei Gott. Ehre sei Gott, weil er uns dieses Licht in unsere Herzen gegeben hat. In den nächsten 6 Versen spricht Paulus jetzt konkret über seine Leiden und seine Bedrängnis aufgrund des Glaubens. Und das sowohl physisch als auch psychisch. Wenn man jetzt einfach die Verse liest, ohne Kontext könnte man meinen, ja, er will sich mitteilen, er will erzählen, was er doch so viel zu ertragen hat. Aber interessant ist, jeder einzelne Vers deutet auf Gott hin, lenkt den Blick auf Gott. Werden wir gleich sehen. Als Basis schreibt er aber den Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Zuerst mal, welcher Schatz ist überhaupt hier gemeint? Aus den Versen davor wird klar, dass es um das Evangelium geht. Das Licht, das in unseren Herzen scheint. Das ist der Schatz, den Gott uns gegeben hat und aufgetragen hat, weiterzugeben. Und ich finde, das Bild ist mir jetzt auch das erste Mal aufgefallen, richtig interessant, was ihr verwendet. Schatz in irdenen Gefäßen, um zu erklären, wie wir Gläubige Gottes Evangelium in uns tragen. Ich denke, jeder kann sich eine Schatzkiste vorstellen, wobei ich glaube kaum, dass jemand noch eine Schatzkiste bei sich daheim rumstehen hat, wo er wirklich einen Schatz aufbewahrt. Aber ihr könnt euch vorstellen, eine Holzkiste mit Stahlverstärkung, mit so Scharnieren und natürlich Gold und kostbare Steine sind drin. Und wenn diese ganze Kiste deine wäre, was wäre dir die Kiste wert? Im Vergleich zum Inhalt wäre die Kiste eigentlich wertlos. Sie hat einen Zweck, ja. Und zwar das Gold zu beinhalten, zu fassen und zu transportieren. Aber das eigentliche Wichtige an der Schatzkiste ist ja der Schatz. Logisch. Und genauso ist es mit Gottes Schatz in unseren irdenen Gefäßen, in unseren menschlichen Körpern. Gott hat uns dieses Evangelium hineingegeben und wir transportieren dieses Licht. Ehre sei Gott. Aber warum hat Gott diesen Weg gewählt? Einfach ausgedrückt, Schatz, das Evangelium ist hier oben die Stellung und Gefäße, der Mensch ist hier unten. Ganz einfach, dass wenn Menschen auf den Schatzträger schauen, dass sie nicht den Schatzträger anschauen und hochhalten, sondern den Schatz, damit der Schatz geehrt wird. Wie es auch im zweiten Teil Vers 7 steht, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gott soll groß gemacht werden, Gott soll geehrt werden. Und das ist ja auch die Predigtüberschrift heute, Ehre sei Gott. Das Wort überragend, das hier verwendet wird in der Übersetzung, manche sagen auch überschwänglich, das finde ich interessant, weil im Urtext, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, im Griechischen, da steht das Wort Hyperbole, so das spricht man es, glaube ich, aus. Und das bedeutet so viel direkt übersetzt wie Überschwänglichkeit, über alle Maßen, vortrefflich, also vor allen anderen Dingen. Und ich denke, das beschreibt es ganz gut. Vor allem, ich weiß nicht, ob euch das Wort noch ganz grau in Erinnerung ist, Hyperbel, vielleicht vom Deutschunterricht vor 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahren oder so oder mehr. Hyperbel, das ist so ein sprachliches Werkzeug, das verwendet wird, um etwas zu beschreiben, und zwar durch eine offensichtliche Übertreibung. Zum Beispiel, er hat Kinder wie Sand am Meer. Stimmt natürlich nicht, aber es beschreibt eine Situation, macht eine Situation deutlich. Oder, ich habe so viel Hunger, ich könnte jetzt ein ganzes Schwein verdrücken. Stimmt natürlich nicht, kann niemand. Außer Obelix natürlich, wenn ihr den kennt. Aber kann man bei einer Beschreibung von Gott übertreiben? Seine Hände sind so groß, sie könnten ganze Ozeane und Gewässer fassen. Stimmt? Oder er ist so stark, dass er die ganze Welt auf seinem Rücken trägt oder in seiner Hand hält oder den Canis Majoris in seiner Hand hält. Stimmt? Steht in Jesaja 40. Also das Wort Hyperbole, das ist, denke ich, sehr passend hier, wenn Gottes Kraft beschrieben wird. Die überragende Kraft soll von Gott sein und nicht von uns. Und deshalb haben wir diese große Kraft, diesen großen Schatz in unseren schwachen Körpern. Ehre sei Gott, weil er die Kraft ist, weil er unsere Kraft ist. Und um dieses Verhältnis vom schwachen Körper zum kraftvollen Herrn deutlicher zu machen, beschreibt er die nächsten Verse, Paulus, aus seinem eigenen Leben. Er beschreibt seine psychischen Leiden zum einen. Er wird bedrängt, angefeindet, bedrückt, eingeengt und er kommt in Verlegenheit, Bedenken, wie soll es weitergehen? Und er beschreibt auch in Vers 9 und 10 seine physischen Leiden. Er wird verfolgt, von Ort zu Ort vertrieben, er wird niedergeworfen, geknechtet, überwältigt. Und, er schreibt auch, sie tragen das Leiden des Herrn Jesus am Leib umher. Die leiblichen Spuren der Verfolgung, der Gewalt von Schlägen, Steinen, Peitschen, die tragen sie mit sich umher. Und das überall, wird hier sogar gesagt, überall, alle Zeit, das Sterben des Herrn Jesus am Leib. Und in Vers 11 sagt er sogar, denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, also beständig den Tod vor Augen. Paulus und Timotheus, kann man sagen, hatten echt, wie es hier beschrieben wird, einen körperlich und geistig sehr zehrenden Dienst. Der hat sie sehr mitgenommen, hat sie an ihre Grenzen gebracht. Und das ist sicherlich ein Leben, das keiner von uns jetzt so erlebt hat, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, oder je erleben wird. Aber Paulus und Timotheus, die waren auch dafür von Gott auserwählt. Sie hatten diesen Dienst von Gott anvertraut bekommen. Und ich sagte auch, dass jeder dieser Verse auf Jesus hinweist. Vers 8 und 9 nochmal. Bedrängt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und auch der Vers 10 und 11 noch dazu. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird in unserem sterblichen Fleisch. Das Leben Jesu, das bedeutet jetzt nicht hier das tatsächliche Leben, das Jesus auf dieser Erde war bis zu seinem Tod, sondern das Leben nach dem Tod, die Auferstehung, die Kraft, die Jesus hat auferstehen lassen, das Leben Jesu, das ist Gottes Kraft. Und diese wird offenbar, so steht es hier, in Paulus und Timotheus Leben. Sie werden extremst angefeindet. Sie haben den Tod beständig vor Augen. Ich kenne das Gefühl nicht, den Tod beständig vor Augen zu haben. Aber sie halten durch. Sie brechen nicht zusammen. Sie steigen nicht aus. Sie verleugnen nicht den Glauben. Trotz aller Widrigkeit. Und warum? Wegen der Kraft, die sie haben? Nein. Wegen der Kraft des Herrn, die in ihnen wirkt. Gottes Kraft wird an ihrem Leben sichtbar. Erinnert euch an Vers 7, den wir gelesen haben. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gott soll verherrlicht werden und nicht wir. Der Vers 12 zeigt eine weitere Auswirkung dieses Dienstes, das Festhalten an dem Dienst. Und zwar, es kommt den Korinthern zugute. Vers 12 steht, so ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Also das Leben, die Auferstehungskraft, Gottes Kraft, sie wirkt in den Korinthern. Paulus kam und pflanzte durch seinen Dienst, pflanzte das Evangelium in ihre Herzen und Gott hat es wachsen lassen. Die Kraft Gottes war es auch, die sie zu Dienern gemacht haben, zu Nachfolgern, die sie auch weiterhin da durchträgt. Sie durften erkennen, was es bedeutet, das Lamm Gottes wurde für mich geschlachtet. Und das bestätigt er auch nochmal in Vers 15, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Und gleich ein Vers noch nachgeschossen, 2. Timotheus 2, Vers 10, darum ertrage ich alles standhaft, schreibt auch Paulus, um der Auserwählten willen, damit auch sie, also die Gläubigen, denen er diente, die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Also das Leid und auch das Durchtragen, das Paulus erfährt, das geschieht um der Korinther willen. Die Gnade, die bei mehr und mehr Korinthern offenbar wird, weil sie die Erlösung durch Jesus erfahren, die soll Dank bewirken, Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes. Das Ziel ist eine tiefe Dankbarkeit bei den Korinthern, bei Paulus, bei Timotheus, aber auch bei uns. Sie sollen uns zum Lob und zur Anbetung vor Gott führen. Ehre sei Gott für diese Kraft, die er in unserem Leben hat wirksam werden lassen. Es ist zum einen die Kraft Gottes, die Paulus und Timotheus auch durchträgt und auch uns in unseren Situationen. Diese Kraft, die übernatürlich wirkt. Die Kraft Gottes, die kommt aber auch aus Paulus tiefem Vertrauen auf die Wiederkunft, auf Jesu Wiederkunft. In Vers 13 und 14 erklärt er dies, wir lesen es nochmal. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Und der zitierte Satz in Vers 13, der stammt aus Psalm 116, Vers 10. Und ich fasse kurz zusammen, im Psalm, da beschreibt der Psalmist, dass er durch Todesängste durchging, durch wirkliche Todesschrecken, auch dass er den Tod beständig vor Augen hatte. Aber er glaubte und vertraute fest darauf, dass Gott ihn bewahren wird, dass er ihn durchtragen wird, dass er ihn retten wird. Und er hat ihn tatsächlich gerettet. Dann sagt er, ich habe geglaubt, darum rede ich. Er vertraute darauf und wusste, dass Gott es machen wird. Und er hat es getan und darum gibt er Zeugnis, er redet. Es ist wahr, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Und diese Worte nimmt auch Paulus, um seine Situation zu beschreiben. Er kann das mit Gewissheit sagen, weil er bisher durchgetragen wurde und bewahrt wurde, wie wir es in Vers 8 bis 11 gelesen haben. Er wurde bedrängt, aber nicht erdrückt und so weiter. Und wir wissen, es ist sicher, dass Gott uns auferwecken wird. Dass Gott uns auferwecken wird bei seiner Wiederkunft. Genauso wie er den Herrn Jesus auferweckt hat nach seinem Tod. Und das motiviert Paulus. Das ist Inhalt dieser Kraft. Wir werden auferstehen. Wenn wir nicht auferstehen werden, dann lohnt sich das nicht. Dann hätte sich das für Paulus nicht gelohnt. Und warum das so motiviert, das sehen wir gleich. Aber als letzter Teil dieses dritten Punktes schauen wir uns den Vers 16 an. Es ist sozusagen eine kleine Zusammenfassung, wie ich finde, von den Versen 7 bis 15. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der äußere Mensch, der zugrunde geht. Das hat Paulus, glaube ich, denke ich, eindrücklich in den Versen 8 bis 12 beschrieben und auch an anderen Stellen in seinen Briefen. Der innere Mensch wird Tag für Tag, jeden Tag erneuert. In Klagelieder 3, Vers 22 heißt es, Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Da bezieht sich der Schreiber auf äußerliche Dinge und wie er innerlich erneuert wird. Und so auch bei Paulus. Und davon gibt Paulus Zeugnis. Darum lässt er sich nicht entmutigen, weil er jeden Tag aufs Neue einen Kraftgeber hat, der ihn durchträgt, der ihn motiviert und der ihn bewahrt. Bei Paulus waren es, wie wir gehört haben, Nahtoderfahrungen oder Todesnaherfahrungen, dauerhafte psychische Belastungen. Bei dir und mir sind es vielleicht ähnliche Dinge, vielleicht andere Dinge, die dich belasten, Nöte, Sorgen, Dinge, die uns entmutigen und uns keine wirkliche Freude geben, wenn wir früh aufstehen, um den Tag zu begegnen. Aber auch hier spricht das Wort Gottes zu uns. Auch hier erneuert der Herr jeden Tag neu unseren inneren Menschen. Er möchte, dass wir ermutigt sind, dass wir freudig sind. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott, weil er in uns diese innere Kraft wirkt. In Vers 14 haben wir gesehen, dass Paulus motiviert wurde, durch am Glauben festzuhalten. Und zwar durch das Wissen, durch die sichere Auferstehung der Gläubigen. Aber warum motiviert das? Vers 17 lese ich nochmal. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Mit den Beschreibungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mit den Beschreibungen über Paulus körperliche und auch psychische Leiden, die er durchlebt hat, hören sich diese Worte irgendwie komisch an. Es passt jetzt nicht dazu. Die Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Paulus steckt doch noch mittendrin. Die sind noch nicht schnell vorübergehend und die sind noch nicht leicht, die sind noch schwer. Aber es ist interessant, hier hat ein Perspektivwechsel stattgefunden. Hier schaut er von einer anderen Perspektive drauf. Für uns wäre das vielleicht schon Perspektivwechsel genug, sich Paulus anzuschauen, wenn es bei uns nicht so ist wie Paulus. Aber geht noch einen Schritt weiter, und zwar Perspektive der Ewigkeit. Ihr könnt euch vorstellen, vielleicht, wenn Gott das neue Jerusalem auf dieser Erde aufbaut oder auf die Erde stellt, da steht in Offenbarung 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Freude über Freude, wir werden mit Jesus zusammen sein. Wenn du dir vorstellst, du bist dort und guckst dann auf dein Leben oder auf Paulus' Leben zurück, kann man vielleicht ein bisschen verstehen, dass man sagt, ja, das war schnell vorübergehend und leicht. Aber warum? Weil es der Vergleich ist. Der Vergleich ist eigentlich, der ist ungleich. Der ist so weit voneinander entfernt. Ende Vers 17 sagt, diese ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die hat Paulus vor Augen gehabt. Über alle Maßen, der Begriff kommt euch vielleicht jetzt bekannt vor. Ihr wisst sogar jetzt vielleicht auswendig den Begriff auf Griechisch. Das ist genau das gleiche Wort wieder, Hyperbole, das hier verwendet wird. Eine Übertreibung, wenn es auf Menschen angewandt wird, aber bei Gott genau der richtige Begriff. Unvergleichbar, vortrefflich. Und hier wird es benutzt, um die Herrlichkeit bei unserem Herrn zu beschreiben. Es wird keine Tränen mehr geben wegen Verfolgung als Christ, wegen Ausgrenzung aufgrund unseres Glaubens, wegen Kämpfe um das Herz von deinem Ehepartner vielleicht oder von Familienmitgliedern, von deinen Kindern, wegen körperlicher Einschränkungen, keine Tränen mehr wegen Lügen. Alles, was Paulus und was auch uns auf Erden hier bedrückt, wird dort weggewischt sein. Und wir werden den Herrn sehen, wirklich von Angesicht zu Angesicht, und werden mit ihm sein. Ehre sei Gott, weil er uns die ewige Herrlichkeit schenkt. Und als Paulus hier an den Himmel dachte, dachte er ganz bestimmt an das Fehlen des Leids, wie wir es gerade gehört haben, aber auch an die Belohnung, die ihn erwartete. Zum Beispiel am Ende der Seligpreisungen heißt es, Matthäus 5, glückselig seid ihr, Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also die Werke, die wir tun, die wir aus Gottes Kraft tun für ihn, die haben eine Belohnung, die werden belohnt im Himmel. Und auch hier, wenn Paulus aus der Perspektive der Ewigkeit draufschaut, dann wird das Jetzige schwerer und die Bedrängnis kleiner. Das heißt im Übrigen nicht, dass alles hier klein geredet wird. Ist doch nicht so schlimm hier, stelle ich mir nicht so an. Ganz im Gegenteil, die Bedrängnis besteht ja weiterhin und die ist genauso schlimm wie vorher, wie wir es spüren und fühlen. Aber der Perspektivwechsel bewirkt, wie auch bei Paulus, dass wir nicht verzweifeln müssen, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht hinfallen, dass wir nicht, wie es hier heißt, bedrängt werden und dann liegen bleiben, dass wir verfolgt werden und aufgeben. Das bewirkt es nicht. Ehre sei Gott, weil er uns eine ewige Perspektive, eine ewige Herrlichkeit schenkt. Ich lese den Vers 17 und 18 nochmal zusammen. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Diese zwei Verse, die schließen das Kapitel zwar ab, aber Kapitel sind, wie wir wissen, nicht inspiriert. Es geht dann auch noch weiter zu dem Thema bis Kapitel 5, Vers 10. Könnt ihr gerne im Nachgang auch noch lesen. Das ist thematisch genau das passt dazu. Aber nur einen Vers möchte ich da rauspicken, und zwar den Vers 8, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus sieht auf das Ziel hin. Auf das jetzt noch Unsichtbare, das Ewige. Wie es in Vers 18 heißt, er möchte auswandern, er möchte daheim sein beim Herrn. Willst du daheim sein beim Herrn? Und ich hoffe, wir alle bekommen das oder haben das schon, dieses Verlangen nach unserer wahren Heimat im Himmel. Dass wir unser Leben aus der richtigen Perspektive angucken. Die Perspektive der Ewigkeit. Wäre es nicht super, wenn wir am Ende von einem Tag sagen können, wo wir wirklich geschlagen wurden, wenn wir wirklich niedergedrückt wurden, wo wir sagen können, Ehre sei dir, Gott, weil du mir eine ewige Herrlichkeit schenkst. Ich möchte schließen mit einem gemeinsamen Gebet und gleichzeitig das zusammenfassen. Wer aufstehen kann, der kann. Steh bitte auf. Ehre sei dir, o Gott, weil du die Wahrheit bist, weil du derselbe von Ewigkeit her bist und bleibst, und darauf können wir bauen und vertrauen. Danke dafür. Ehre sei dir, Gott, weil du Licht in mein Herz gegeben hast, weil wir eine klare Sicht haben auf deine Herrlichkeit durch deinen Sohn Jesus Christus und nicht mehr verblendet werden müssen durch die Sonnenbrille des Teufels. Ehre sei dir, Gott, weil du meine innere Kraft bist, dass du diesen Schatz des Evangeliums in irdene Gefäße gegeben hast, damit du groß gemacht bist. Und Herr, danke, Ehre sei dir, dass du uns eine ewige Perspektive, eine ewige Herrlichkeit gegeben hast. Amen.